Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute bei mir zu Gast der Marcel, besser bekannt als keiner einer von unserem Discord-Server. Ein loyaler, treuer Hörer, der, weiß nicht, ersten Stunde oder wie lange hörst du uns schon?
Guten Morgen, Manu. nicht nach der ersten Stunde, aber ich bin jetzt bestimmt schon so 2-3 Jahre dabei, würde ich schätzen.
Sehr schön. Und wir haben uns auf dem Discord so ein bisschen unterhalten und haben festgestellt, dass du, wie ich, auch dich ein wenig freust über die Tatsache, dass es sowas, so eine Art wie ein Dungeon Keeper 3 gibt. Ich bin auf dieses Spiel aufmerksam geworden, über das wir heute reden, War for the Overworld, weil ich seit wirklich ungelogen 16 Jahren darauf warte, dass EA mal wieder ein neues Dungeon Keeper ankündigt. Ich war großer Fan von Dungeon Keeper 2, vom ersten noch nicht ganz so arg, aber da hat mir das Konzept auch schon gut gefallen. Aber Dungeon Keeper 2 hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Herzen. Und deswegen war ich auch wahnsinnig enttäuscht, als die Dungeon Keeper Lizenz so dermaßen verhunzt wurde mit dem Mobile-Ableger. Und dann schaut man sich natürlich auch so um, was gibt's denn da noch? Und War for the Overworld ist ein Dungeon Keeper Klon. Das muss man in der Krassheit sagen. Ich benutze das Wort sehr ungerne, aber hier passt es auf jeden Fall. Und darüber wollen wir heute reden. Ist es ein Spiel für Leute, die Dungeon Keeper vermissen? Vielleicht fangen wir mit dir nochmal kurz an, nochmal einen Schritt zurück. Was machst du, wenn du nicht gerade Dungeon Keeper Klone spielst? Und welchen Stellenwert hat Dungeon Keeper bei dir?
Also ich habe eigentlich nichts mit der Spieleindustrie oder sonst was zu tun. Ich gehe einer ganz geregelten Arbeit nach.
Du machst was Anständiges im Vergleich zu uns, willst du sagen?
Das hast du jetzt gesagt. Nee, also ich habe nichts damit zu tun, aber bin halt unglaublich interessiert und höre neben eurem Podcast natürlich auch noch jede Menge andere und habe das Privileg, da auch nebenher sehr viel Podcast hören zu können.
Gut, wie ist deine Laufbahn zu Dungeon Keeper? Vielleicht magst du nochmal mit 2-3 Sätzen beschreiben, was Dungeon Keeper überhaupt für eine Art von Spiel ist, damit wir dann direkt einsteigen können in das neue Spiel.
Ja, also Dungeon Keeper, beziehungsweise auch natürlich dann War for the Overworld, ist im Grunde ein Echtzeit-Strategiespiel gemixt mit einem Godlike-Spiel. Sprich, man baut Truppen aus auf einer Karte und schickt sie gegen den Gegner und hat zusätzlich aber immer noch anstatt eines normalen Cursors quasi so eine gottgleiche Hand, womit man auch Befehle erteilt, aber auch zum Beispiel Zaubersprüche sprechen kann.
Genau. Und der Clou an Dungeon Keeper war damals schon in den 90er Jahren, ist ein Spiel von Bullfrog. Also beim ersten Spiel hat Peter Molyneux noch sehr viel mitgewirkt. Das zweite, da war er dann schon weg und hat sich dann schon um sein Lionhead, was geschlossen wurde, schon gekümmert. Aber man merkt, es ist ein Molyneux-Spiel auf jeden Fall. Also man spielt einen gottartigen Dungeon Keeper und der Clou an der Sache ist, dass man eben keine Truppen direkt steuern kann, sondern dass du durch den Bau von zum Beispiel einer Folteranlage Charaktere anlockst in deinen Dungeon, die für dich arbeiten, um gegen das Gute zu kämpfen. Also im Gegensatz zu klassischen Heldenspielen baut man hier quasi den Kerker, den Dungeon, den man normalerweise raiden würde. Also im Endeffekt ist es eigentlich hinter den Kulissen von einem Diablo-Dungeon. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Man spielt den Bauherren, baut Räume, das ist das Einzige, was man direkt steuern kann. Du gibst an, wo soll freigeschaufelt werden, wo soll Gold abgeschürft werden. Dann kommen deine kleinen Helferlein, bauen diesen Raum und sobald dieser Raum dann existiert, da gibt es eben verschiedene Kategorien, die dann auch gewisse Vorteile bringen, aber die locken in erster Linie dann deine Arbeiter an und die verlangen aber auch Geld. Also für jede Monat oder jede Zeiteinheit, in der deine Einheiten deinen Dungeon beschützen und bewachen, verlangen sie Geld. Das heißt, du musst dann eben auch eine Art kleines Wirtschaftssystem aufbauen, in dem du entweder plünderst oder Gold abschürfst oder so Sachen wie eine Goldmine baust und so weiter und so fort. Und Ziel des Spiels ist in erster Linie eigentlich, deinen Dungeon so richtig florieren zu lassen. Aber da unterscheiden sich dann auch die Missionstypen so ein bisschen. Manchmal gibt's eben halt auch Dinge, dass du einen anderen Dungeon Master bekämpfen musst. Und ich habe es jetzt extra so ein bisschen so gehalten, dass es auf beide Spiele passt, weil die unterscheiden sich so gut wie gar nicht. Also War for the Overworld ist, wenn man Dungeon Keeper 2 schon mal gespielt hat, braucht man da kein Tutorial, kein gar nichts. Man kann sofort loslegen und das ist eigentlich auch die größte Stärke, finde ich, dass man in dieses Spiel eintaucht und sofort weiß, was es ist und was man tun muss.
Ja, du hast ja schon gesagt, also es ist, du hast gesagt, es wäre ein Klon. Also ich würde fast sagen, da wurde ganz klar, da wurde Dungeon Keeper 3 einfach gebaut. Und ja, so spielt es sich dann auch, wie du sagst. Also es ist wirklich, wenn man vorher Dungeon Keeper 2 gespielt hat, dann taucht man da ein und man weiß sofort, was man zu tun hat. Und also auch die Gebäude und alles, das ist sehr ähnlich, aber nicht zu ähnlich, also man hat schon seine Neuerungen auf jeden Fall im Spiel.
War for the Overworld ist auch eine ganz klare Anspielung. So hieß nämlich das bereits geplante Dungeon Keeper 3. Also Dungeon Keeper Dry. Genau. Die Trockenlegung. Dungeon Keeper Dry. Die Trockenlegung. Nein, der dritte Teil von Dungeon Keeper wurde damals schon angekündigt und angeteasert. Und hieß War for the Overworld als Untertitel, weil EA gesagt hat, na gut, jetzt waren wir zweimal im Untergrund, im Dungeon. Das könnte man doch erweitern, indem man als der Horny, der Dungeon Keeper, vielleicht einfach das Spiel mehr in diesen Echtzeit-Strategie-Part erweitert und auch auf der Oberwelt herumkämpft. Und genau diesen Untertitel, das Spiel wurde leider nie realisiert, es wurde dann eingestellt. Diesen Untertitel haben sich jetzt die Kollegen hier von, also nicht die Kollegen, das Team von Subterranean Games, so hießen die damals und heißen jetzt, wie heißen sie?
Bright Rock Games
und Subterranean Games ist jetzt inzwischen der Publisher. Aber diese Mannschaft hat sich dann diesen Namen geschnappt und hat gesagt, das ist zumindest so eine Anspielung, die auch Dungeon Keeper Fans kapieren. Und damit es eben auch nicht wie bei so klassischen Nintendo Remakes von Fans irgendwie sofort im Rechtsstreit endet, weil das Spiel ist wirklich sehr nah dran, hat man auch wirklich jede Einheit, die im Spiel erstellt wurde, mit EA abgesprochen und so nach dem Motto, hey, guckt mal hier, können wir das so machen? Ist das okay für euch? Und hat sich da auch vor dem Start der Kickstarter-Kampagne damals 2012, 2013 sowas, quasi absichern lassen von den Anwälten, dass das okay ist. Also es ist ein genehmigtes Dungeon Keeper 3 Community-Projekt sozusagen, was aber jetzt zu einem ernsthaften Studio und zu einem richtigen Spiel wurde. Aber es ist eigentlich aus einem Fan-Remake heraus entstanden.
Ja, genau. Also im Grunde haben die Leute sich alle irgendwann mal in einem Forum zusammengefunden. Mhm. Und haben dann im Grunde irgendwie beschlossen, als sie gehört haben, ja, den dritten Teil wird es einfach nicht geben. Dann haben sie erstmal so rumgemoddet und irgendwann haben sie gesagt, warum machen wir nicht einfach unser eigenes Spiel und machen den dritten Teil? Ja, und haben das dann auch gemacht, kurioserweise. Ja. Und zwar vorher auch einfach ohne, dass irgendwer da programmieren oder so konnte. Also das waren halt einfach nur Modder oder Interessierte.
Das ist echt ein wichtiger Punkt, weil das hat man dem Spiel auch angemerkt, als es dann zum Release ging. Also ich arbeite ja als Freelancer bei der GameStar und ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert, weil ich wurde jetzt eben nochmal gefragt. Die hatten jetzt gerade so eine Themenwoche, das Böse in Spielen. Und haben sich dann auch angeschaut, wo kann man denn das Böse in Spielen spielen? Und dann ist man auch nochmal darüber gestolpert in der Redaktion. Ah, War for the Overworld, das war doch so ein Dungeon Keeper-Klon, das müssen wir unbedingt mal testen. Weil zum Release hatten wir natürlich auch eine Testversion und die war so unspielbar verbuggt, dass man sich dagegen entschieden hat und gesagt hat, da warten wir mal noch ein bisschen. Und dann ist das Spiel einfach auch in Vergessenheit geraten. Und jetzt ein paar Jahre später zu diesem Special haben wir das jetzt dann nochmal getestet und wurde ich gefragt, hey, du bist doch so ein alter Sack, du hast doch bestimmt Dungeon Keeper noch in echt gespielt damals. willst du nicht dieses Dungeon Keeper 3 Spiel testen? Und deswegen haben wir das jetzt nochmal angeschaut und Entwarnung vorneweg, es ist nicht mehr dieses Bug-Desaster, was es zum Release war. Also du hast es ja auch erst jetzt aktuell, glaube ich, gespielt und nicht zum Kickstarter-Launch, gell?
Ja, ich befürchte fast, ich war einer der Leser, die dann gesagt haben so, oh, also das ist eine Wertung, da brauche ich mir das Spiel eigentlich nicht so angucken. und habe dann auch so nach dem Motto, naja, ich warte einfach mal ab und irgendwann wird es dann vielleicht mal gespielt.
Und da muss man wirklich die Entwickler auch loben. Also sie haben, glaube ich, in der Zwischenzeit durch dieses Spiel gelernt, wie man programmiert. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall, kann man so sagen, weil das, was Marcel damals geschrieben hat, das war eine absolute Katastrophe. Das konnte man nicht spielen. Aber sie haben wahnsinnig vorbildlich, ich habe mir diese ganzen Patchnotes angeguckt, also jede Woche kamen irgendwelche kleineren Updates und das Spiel, jetzt,
ja, echt.
Ja, wirklich, also wirklich ungelogen, seit Jahren gab es da ständig irgendwelche Updates und Erweiterungen und hier und da und ich habe es jetzt komplett durchgespielt und hatte nicht einen einzigen Absturz, ich hatte nicht einen sichtbaren Bug, also früher war das wohl auch so, dass die KI irgendwie dann in den Wänden festhing und so weiter und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte das problemlos durchspielen, ohne irgendwie auf Bugs zu stoßen am PC.
Also bei mir war es nicht ganz fehlerlos, also ich hatte in der letzten Mission, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, dass meine Imps dann auf einmal an einer Brücke irgendwie, also die heißen ja nicht Imps, darf ich ja nicht sagen, Arbeiter, die hingen dann einfach an einer Brücke einfach fest. Und irgendwann merkte ich dann so, wo bleiben denn meine Arbeiter und bauen mal hier neue Sachen. Ja, und dann habe ich die gesucht und die hingen halt alle an einem komischen Stein.
Naja, so, dann aber es ist eine Ausnahme gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt muss man sagen, doch sehr rund inzwischen.
Dann lass uns doch jetzt mal direkt eintauchen, weil du hast schon gesagt, Dungeon Keeper 3, dem würde ich ehrlich gesagt nicht so ganz zustimmen. Also man weiß natürlich nicht, wie Dungeon Keeper 3 geworden wäre, aber so nach dem Durchspielen des Spiels habe ich so das Gefühl, naja, es ist irgendwie ein bisschen innovationslos. Also sie haben es zwar geschafft, diese Atmosphäre von einem Dungeon Keeper 2, den Spielstil und alles, was Dungeon Keeper 2 hatte, zu kopieren in ihr eigenes Spiel, aber die Ideen, die sie erneuert haben, die Sachen, die sie verbessert haben, ich würde sagen, das ist so ein Dungeon Keeper 2,5 HD Remix oder so im weitesten Sinne, aber mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen dieser Peter Molyneux im Hintergrund oder irgendwie die Idee, wie man so ein Dungeon Keeper Spiel auf modern hinbekommt. Also EA hat es ja selber auch nicht geschafft. Die Mobile-Variante war der größte Schlag ins Gesicht, den ich je gesehen habe. Aber War for the Overworld ist okay, aber besonders gut fand ich es ehrlich gesagt nicht.
Also als rein aus der Fansicht müsste ich jetzt einfach sagen, man ist ja froh, dass man überhaupt mal ein
überhaupt was hat. Ja, genau.
Also ich habe damals zum Beispiel auch Dungeons 1 ausprobiert, was das im Grunde auch versuchen wollte, aber nachher ein ganz anderes Spiel war, auch vom Spielgefühl her. Und von daher war ich doch recht dankbar, dass das einfach nur Dungeon Keeper ist.
Ja.
Aber du hast schon recht, es ist eher so ein 2,5, wobei ich sagen würde, du hast ja vorhin gesagt, so, ja, sie wollten an die Oberfläche. Ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, dass sie nicht mit dem Spiel an die Oberfläche gegangen sind, weil das auf einmal ein ganz anderes Spiel dann gewesen wäre. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie alleine dieses Abbauen dann funktionieren würde auf der Oberfläche.
Nee, das macht ja auch keinen Sinn bei einem Spiel, was Dungeon Keeper heißt, irgendwie dann oben was zu bauen. Also es ist komplett unterirdisch, das War for the Overworld. Man kann es leider nicht abkürzen, gell? WFTO. es ist komplett unterirdisch. Das Einzige, was mit der Overworld zu tun hat, ist, dass man sich so vorarbeitet auf so einer Landkarte. Also man wählt dann die nächste Mission aus und dann kommt so ein bisschen so eine Pseudo-Story, dass man halt gegen diesen Fürsten oder gegen diesen Dungeon Lord da jetzt irgendwie kämpft. Die
auch sehr flach bleibt, muss man ganz klar sagen.
Sowas Bescheuertes habe ich selten erlebt, ja. Aber dann, man will ja Dungeons bauen, deswegen verzeiht man das dem Spiel. Aber was ich dem Spiel nicht verzeihen kann, ist eben, also man arbeitet sich so vor und baut immer Dungeons. Aber was ich dem Spiel eben nicht verzeihe, das ist das, was Dungeon Keeper eigentlich ausmacht, nämlich so lange an deinem Dungeon rumzubasteln, um dann Fallen zu bauen. Es ist ja alles da. Du kannst 15 verschiedene Raumarten bauen, du schaltest neue Räume frei, du lernst neue Kreaturen kennen und neue Fallen und so weiter. Und dann hast du immer irgendwie so deinen Dungeon, aber meistens sind die Missionsstrukturen nicht dafür ausgelegt. Also entweder hast du zu kleine Karten, um dich irgendwie voll kreativ entfalten zu lassen. Wir reden jetzt über die Kampagne. Oder du hast irgendwie ein bescheuertes Zeitlimit, gerade in den letzten Missionen, im letzten Drittel gibt es ein paar bescheuerte Fälle, die inzwischen auch ein bisschen vereinfacht und verbessert wurden. Das war früher noch hektischer. Oder du hast irgendwie so schon fertige, so halbfertige Dungeons, die dann gewisse Räume schon klar haben. Und ich habe so das Gefühl, das Dungeon-Bauen steht gar nicht so im Mittelpunkt in den meisten Fällen, sondern dann eben halt doch dieser Echtzeitstrategie-Part, dass du alles machst und tust, einfach um genügend Einheiten zu haben, um die dann gegen den Gegner zu schmeißen, um halt deren Dungeon-Kern zu schrotten. Aber das ist halt nicht gerade der beste Part des Spiels, weil du hast diese Kreaturen ja nicht komplett unter Kontrolle, sondern du setzt irgendwo eine Angriffsflagge hin und dann bricht dort einfach das Chaos aus. Und dann guckst du halt und hoffst, dass deine Kreaturen irgendwie siegreich aus diesem Kampf rausgehen. Aber ob du und wie du deinen Dungeon gebaut hast, spielt halt einfach keine Rolle. Also ich finde das, was bei SimCity oder so gut funktioniert oder bei Anno oder bei solchen Spielen, bei so Bauspielen, dass ich halt so Produktionswege bilden, ja, dass du irgendwie Feintuning machen musst, damit irgendwie gewisse Produktionslinien besser funktionieren. Das kriegt War for the Overworld nicht hin. Du baust Räume, um Kreaturen zu haben und schmeißt die einfach auf den Gegner. Und das hat mich halt auf lange Sicht enttäuscht, weil da so wenig Strategie drin ist.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt auch. Es war vorher in Dungeon Keeper immer unglaublich wichtig, dass man die optimale Raumgröße eingehalten hat. Und das war hier bei War for the Overworld. Also da gibt es sogar eine Karte, wo es gibt einfach keine Wände. Also du baust das Zeug ab und es gibt gar keinen Platz dafür, dass du einfach Wände stehen lässt. Obwohl einige Räume davon profitieren, wenn man mehr Wände in einem Raum hat. Also was weiß ich, in der Werkstatt war es, glaube ich, da hast du dann halt noch zusätzlich Regale automatisch in deiner Werkstatt stehen und das optimiert dann halt die Abläufe einfach da drin.
Und ich finde auch bescheuert, also eine Änderung ist, dass die Wände auch um die Räume herum total leicht abgebaut werden können. Also man baut sich ja dann, manchmal gibt's ja auch die Situationen, dass man so einen schönen Gang hat, wo dann irgendwie Fallen aufgebaut sind. Und das macht ja eigentlich auch am meisten Spaß, wenn dann so dieser Heldentrupp kommt und sich dadurch deine Fallen und deine Konstruktion und deine Architektur irgendwie durchkämpfen muss. Aber wenn man gegen die anderen Dungeon Lords spielt, passiert es halt ganz oft, dass die einen kürzeren Weg finden, einfach seitlich in dein Schlafgemach sich durchbuddeln, weil die da irgendwie halt auch Gold abbauen und dann ist deine ganze Fallenkonstruktion irgendwie hinfällig, weil die da überhaupt nicht durchgehen. Also man kämpft sehr selten gegen so diese klassische Heldentruppe, die da in den Dungeon stürmt. Das gibt's, glaube ich, ein, zweimal innerhalb dieser 15 Kampagnenmissionen, und gegen die anderen Dungeon Lords zu spielen, macht, finde ich, keinen Spaß, weil die halt auch Dungeon bauen und dann wirst du wieder zum Aggressor. Und eigentlich ist das Spiel für mich nicht der Kern, dass ich andere angreife. Das haben die Macher irgendwie nicht verstanden. Und meine Theorie ist, dass das Team, was eben Dungeon Keeper 2, War for the Overworld jetzt gemacht hat, dass die wohl große Fans von dem Multiplayer-Modus auch sein mussten, weil ich habe so das Gefühl, die ganzen Sprüche, die Zaubersprüche, die ganze Machart des Spiels funktioniert halt auch, wenn man das im Multiplayer denkt, dass man sich gegenseitig als Dungeon Keeper angreift. Und das schlägt sich aber halt leider auf die Kampagne nieder.
Ja, also da muss ich reingrätschen, weil, also ich habe auch das Hauptspiel durchgespielt und ich habe zusätzlich die Erweiterung Heart of Gold gespielt.
Mhm. Und da ist es besser, gell?
Also da haben sie es tatsächlich besser gemacht. Es ist immer noch so, du bist eigentlich derjenige, der Akteur, der zusieht, dass er zum Gegner hinkommt. Wobei bei ein, zwei Levels ist das dann tatsächlich anders. Die ist auch relativ kurz, die hat nur 5 Missionen. Mhm.
Man muss kurz dazu sagen, die kam deutlich später. Also die war war dann auch sehr viel Fan-Feedback, die das auch so geschrieben haben, wie ich jetzt gesagt habe, die gesagt haben, hey, macht mal wieder ein bisschen mehr Dungeon-Keeper-Feeling. Und dann gab es noch mal diese Zusatzkampagne, die man spielt, glaube ich, einen anderen Dungeon-Keeper, gell? Also eine völlig andere, eine weibliche, glaube ich. Ja. Die ist eher auf Gold fixiert und das habe ich auch. Die habe ich nicht ganz gespielt, aber du hast gesagt, die geht mehr in die Richtung von früher, aber auf Fan-Feedback hin halt. Aber bei der Hauptkampagne merkt man das, finde ich.
Nein, das ist ganz klar. Also bei der Hauptkampagne, da ist es so, wie du gesagt hast, also man ist selber der Aggressor und zieht in die Schlacht und die KI arbeitet nicht darauf hin, einen selber anzugreifen in der Regel. Hm. Also ich hatte eine Mission, da bin ich, habe ich Probleme gekriegt, da hat sie mich tatsächlich mal angegriffen und ich bin eher auch so der Spieler, der erstmal sein schönes, tolles Dungeon da zusammenkleistert und alle seine Monster hochlevelt und dann irgendwie mal zuschlägt. Und da habe ich zwei, dreimal richtig auf den Hintern gekriegt. da habe ich mich dann auch mal schlau gemacht, was ich denn jetzt falsch gemacht habe, weil mich dann auf einmal eine übermächtige Kreatur dann auf einmal angegriffen hat. Und das ist noch so ein Punkt bei dem Spiel. Du hast gesagt, es gibt nicht viele Neuerungen. Ich finde, es gibt eine ganze Menge Neuerungen. Und das Problem ist, die werden auch nicht vermittelt. Ne? Mhm. Also es wird zwar erklärt, grob, wie das funktioniert, aber also es überschlägt einen ab einer gewissen Missionsanzahl einfach an Möglichkeiten, die man hat.
Da bin ich ganz bei dir. Die scheißen dich im wahrsten Sinne des Wortes zu mit neuen Ideen. Also dieses Feature Creep, was der Micha neulich im Podcast auch schon mal erklärt hat, wenn man als Entwickler immer weiter Ideen hat und die immer weiter ins Spiel einbauen will, kann dazu führen, dass man das Spiel dann überhaupt nicht fertig kriegt, weil man eben so viel Features und Ideen hat, die nicht miteinander harmonieren. Aber die Kollegen hier hatten, warum sage ich denn immer Kollegen? Ich bin kein Entwickler. Diese Leute hier hatten wahnsinnig viel Zeit danach noch eben das Spiel zu verbessern, weil sie eben gemerkt haben, wir müssen was tun und haben Zeug da reingeschmissen. Also es gibt so viele verschiedene Zaubersprüche, so viele verschiedene Kreaturen und Fallen und dann da noch irgendwie diese Titanen, die man freischalten kann, die dann auch noch dazu kamen. Aber sie schaffen es nicht, das sinnvoll im Spiel irgendwie dir beizubringen während der Kampagne. Also da gibt's schon immer mal wieder so, dann halt das im nächsten Level schaltest du dann den nächsten Raum frei und dann musst du aber so mehr oder weniger selber rausfinden, was der kann oder was der macht. Aber dann kannst du Rituale beschwören und ich find's auch extrem unübersichtlich. Also im Endeffekt sind's ja dann doch nur alles irgendwie Zaubersprüche oder Räume, aber allein wie das im Menü strukturiert ist, dann hast du die Rituale, dann hast du die Zaubersprüche, dann hast du die Räume, die Kreaturen, Artefakte, mein Gott, also sowas Unübersichtliches habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da bist du echt 2-3 Stunden beschäftigt, bis du einigermaßen weißt, was du davon überhaupt brauchen kannst und benutzt und auch diese ganze Skilltree-Leiste, also im Gegensatz zu Dungeon Keeper früher, kannst du hier selber auswählen, welche Skills du dir freischaltest. Die kaufst du quasi mit so Sins-Punkten, also Sündenpunkten, die deine Forscher erforschen. Also du in der Bibliothek kannst du die dran setzen und dann grübeln und denken die so nach und dann kriegst du so Sins-Punkte und mit denen kannst du dann eben diese Fähigkeiten freischalten. Und meine Güte, also das ist das, was ich meinte vorhin mit starker Fokus auf Multiplayer. Da ist so viel Schrott dabei, den du nie brauchst. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent dieser Sachen du in der Singleplayer-Kampagne benutzt hast, aber man sucht sich da so 2-3 Sachen aus, die einem gefallen und dann lässt man den Rest doch links liegen, oder?
Ja, also zumindest in der Regel. Also es wird, wie gesagt, noch mal ein bisschen anders, wenn man die anderen Kampagnen und wir haben ja noch eine ganze Menge andere Modi noch dabei. Ich denke mal, da werden schon Sachen einfach dabei sein, die auch für andere Spielmodi gedacht sind. Aber wie du schon sagst, also im Grunde so an Zaubersprüchen alleine hat sich das in der Hauptkampagne bei mir auch so auf vielleicht 3-4 letzten Endes beschränkt.
Es ist einfach schwierig. Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie da vielleicht ein bisschen konkreter werden, ja, sich auf ein paar coole Sachen beschränken und dafür halt mehr so an dieser Kampagnenstruktur oder so feilen. Aber gut, im Multiplayer kann das Spiel dann durchaus davon profitieren, weil du halt nie genau weißt, auf was du dich jetzt einstellen musst, weil die anderen dann halt aus einer riesigen Auswahl von Sprüchen, also das kann dann schon funktionieren, aber ich finde das, also ich habe das auch gar nicht groß gespielt, weil Dungeon Keeper ist für mich kein Multiplayer-Spiel. Da gibt's deutlich bessere RTS-Games, oder RTS ist ja schon ein Spiel. Quatsch, Real-Time Strategy. Doch, da kann man ein Spiel sagen am Ende, genau. Das will ich gar nicht spielen, weil dazu ist mir das zu passiv im Endeffekt, dieses Spiel. Also ich will Dungeons bauen, da reicht's mir, wenn eine KI mich angreift, da eine Flagge irgendwo hinzusetzen und hoffen, dass dann da irgendwie das Chaos losbricht, ist für mich kein Multiplayer. Aber es gibt ja noch diesen Sandbox-Modus und da kann man sich dann ja wirklich komplett austoben. Das haben sie dann auch verstanden, dass da vielleicht der Kern dieses Spiels liegt in Leuten, die einfach nur schöne Dungeons bauen wollen. Und da gibt's auch einen neuen Modus, der dann später dazu kam, gell?
Ja, also das zeichnet auch im Endeffekt dieses Studio einfach aus. Also die haben eine irrsinnige Anzahl an Modi in dieses Spiel reingepackt. Also neben den normalen DLCs. Also was weiß ich, die haben einen eigenen Karteneditor. Man kann selber Karten bauen. Szenarien, Schmelztiegel, was weiß ich nicht was. Also es ist unüberschaubar einfach. Also im Grunde muss man sagen, ist es für jeden was dabei. Aber also ich hätte mir auch gewünscht, sie hätten einfach die normale Kampagne einfach nochmal überarbeitet und für Leute zugänglich gemacht, die jetzt nicht Dungeon Keeper seit 20 Jahren spielen. So alt ist ja der erste Teil.
Ja, krass, oder? Ewig her, ja. Ja, also dieser Schmelztiegel, da ist halt einfach gegen KI-Gegner und dann gibt's eben diesen ganz, ganz neuen DLC, der, ich weiß gerade den Namen nicht, aber da baust du dir einen, My Pet Dungeon, mein Hobby Dungeon. Das ist dann wirklich so das Sahnehäubchen jetzt am Ende für einfach nur Leute, die mal wieder so einen Dungeon bauen wollen. Da haben sie dann wirklich sehr auf Fanfeedback gehört. Da baust du dir einen Dungeon mit allen Ressourcen, die du so zur Verfügung hast und kannst alles bauen, was du möchtest, mit Fallen und hier und Kerker und Folterkammer und Gefängnis und ja, wirklich schon auch coole Sachen dabei. Und dann kannst du quasi einen Raum auch bauen, in dem du Helden züchten kannst. Und dann kannst du sagen, okay, diese Helden, ich möchte jetzt mit Level 8 haben oder Level 10, das sind dann die besonders starken oder irgendwelche Spezialeinheiten. Und die kannst du dann wirklich so greifen, züchten und an den Anfang setzen und dann einfach gucken und ausprobieren, schaffen die meinen Dungeon oder ist mein Fallenkonstrukt irgendwie gut. Da ist dann halt natürlich keine Herausforderung mehr, sondern das ist wirklich eher so der klassische Sandbox-Modus, in dem du einfach alles machen und ausprobieren kannst. Finde ich ganz cool, dass sie es gemacht haben, aber ich habe es dann doch lieber irgendwie als Kampagne, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe einen Fortschritt, ich habe eine Progression und ich weiß nicht, auf was ich mich einstelle. Wenn ich mir da jetzt selber 5 Helden hinstelle mit Level 8 und ich besiege die, dann habe ich irgendwie nicht so dieses Gefühl, was erreicht zu haben. Weißt du, wie ich meine?
Also, ja, auf jeden Fall.
Hat mich dann nicht gereizt. Ich verstehe die Idee dahinter, aber ich sehe da spricht mich nicht an.
Ja, es ist ja auch einfach, also es sind ja auch Missionen, also richtige Missionen letzten Endes. Aber ja, also wie du schon sagst, man macht sich dann den Schwierigkeitsgrad so groß, wie man ihn denn haben möchte. Und das ist, sehe ich auch eher, also das, ich hätte dieses entspannte Spielen, was sie jetzt mit diesem Spielmodus reinbringen, dieses, ja, ich baue jetzt meinen Dungeon auf und ne, dann kommt vielleicht mal eine Truppe und oh, ich schaffe es, alles klar, jetzt kann ich noch den Raum dazu bauen. Sowas, das hätte ich mir für die Kampagne gewünscht, weil die ist wirklich, sie ist nicht schwer, aber sie ist stressig. Und das passt einfach nicht zu dem Spiel dazu.
Sehr schade, ja. Also es gibt noch ein paar coole Fähigkeiten, vielleicht kann man noch so ein bisschen bildlich das, weil über die Einheitendesign möchte ich auch noch reden. Also wie wir schon gesagt haben, man hat sofort dieses ich komme nach Hause Gefühl, so als wenn man irgendwie an Weihnachten zurück zu den Eltern fährt und auf einmal so dieses Gefühl hat, man ist wieder zu Hause. So fühlt sich das auch an, War for the Overworld zu starten. Es sieht genauso aus, wie man Dungeon Keeper 2 in Erinnerung hat. Die Imps wuseln rum, du ziehst mit der Hand irgendwie den Raum auf und du denkst, ach, ist das schön, endlich wieder Dungeon Keeper. Und du hast halt trotzdem den Vorteil, es ist jetzt nicht das hübscheste Spiel, aber es ist natürlich schon deutlich modernisierter von der Auflösung, von den Texturen und so weiter. Aber es hat immer noch so auch diesen leicht edgy Look, also so dieses sketchy meine ich. Also die Wände sind so leicht schief, die Kreaturen nehmen sich alle nicht so ernst. Aber sie haben es, finde ich, trotzdem nicht geschafft. Sie mussten ja weg von diesem klassischen Monster-Design wie der Horny oder auch diese Mistress mit der Peitsche, die sich dann in ihrer Freizeit auch selber auf die Folterbank legt. Das waren so Momente, die Dungeon Keeper halt auch geprägt haben und die man sich auch in Erinnerung behalten hat, ja. Und dieses War for the Overworld hat es bei mir zumindest nicht geschafft, dass ich mich noch an irgendwelche Kreaturen erinnern kann. Die sind so aus diesem 0815 Baukasten der Fantasy-Kreaturen. Und die einzige Kreatur, die sich so ein bisschen abhebt, ist der Schmied. Also du hast so einen Raum, wo du Waffen, also Fallen produzierst, da setzt du Einheiten rein und die bauen dann quasi die Einzelteile, um deinen Imps die Bauteile zu geben und die bauen dann die Fallen zusammen. Das ist einfach so halt dieser Zeitproduktionsfaktor. Und diese Kreaturen, die sind so geil, deren Kopf besteht aus einem Hammer und die hauen dann wirklich mit ihrem Schädel auf den Amboss drauf und so, genau sowas davon hätte ich gerne mehr gehabt. Den habe ich dann auch stellenweise einfach mal ein paar Minuten zugeschaut, wie sie da diese Fallen produzieren. Sowas ging mir im Spiel ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig ab. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Eigenironie und sowas gewünscht. Das hat Dungeon Keeper deutlich besser hinbekommen.
Also ich glaube, eine Einheit dürfte dir auch immer noch in Erinnerung bleiben. Das war nämlich dieses fliegende Auge. Das früher, war nämlich das Vieh, was andauernd irgendwelche Kämpfe angefangen hat, obwohl man noch gar nicht in der Karte weiter fortgeschritten war. Nee, ja. Aber also du hast schon recht, es ist ein bisschen schade, dass sie die Kreaturen aus Dungeon Keeper nicht übernehmen durften. Und ich habe dann doch noch mal Dungeon Keeper 2 jetzt einfach mal gestartet. Und da muss man echt sagen, da fehlen auch einfach Animationen, so dieses kleine Tüpfelchen einfach so. Wenn du da diese Hühnerfarm da dir anguckst, da siehst du halt so ein Hühnerhaus und da wird halt regelmäßig so ein Ei ploppt dann da einfach raus. Ne, und dann kommt da halt ein Hühnchen raus aus diesem Ei. Ne, das sind so diese Kleinigkeiten einfach.
Ja. Oder auch das einfach. Das hat War for the Overworld einfach nicht, gell?
Ja, und auch einfach das Aussehen von den Dungeons. Also so, ich weiß gar nicht, es gibt 2-3 Räume, die sehen sehr, sehr ähnlich aus. Die sind einfach nur von der Farbe her anders. Die Nekromanten, die haben da so der Unterschlupf von den Nekromanten, der sieht halt so fast genauso aus wie von den Hexern und so.
Ja, also ich habe mir auch echt schwer getan, das immer so zu kapieren. Wo ist jetzt der Raum? Welcher war das? Also das ist alles
genau
ein Brei.
So, ja, genau.
Ja. Ja, und diese Mikroschweinchen, die man statt den Hühnern hat, also es ist wirklich stellenweise einfach 1:1 übertragen. Statt Hühner isst du halt hier Mikroschweine, warum auch immer die Mikropigs heißen. Das sind halt so kleine Schweinchen. Ja, aber es sieht einfach lang nicht so putzig aus, auch wenn die Helden, oder nicht die Helden, die Bösewichte sich dann in der Bar treffen, die laufen halt hin, bleiben eine Sekunde am Tisch stehen und gehen dann wieder. Also so dieses nah rangehen, um diese Leute zu beobachten, ist auch nicht so
liebvoll. Hast du das gemacht? Hast du das
richtig
gemacht?
Ja, ich habe ab und zu mal gemacht, um das mir anzugucken, weil die einzelnen Räume haben sehr viel Details. Also auch wenn du in diesem Archiv, in den Bibliotheken guckst, da liegen so Zettel auf dem Boden und dann brennen Kerzen und das ist eine super Stimmung. Aber der Dungeon wirkt halt die meiste Zeit einfach komplett ausgestorben. Die rennen immer irgendwie, wuseln irgendwo rum, die Leute, aber du hast nie so das Gefühl wie bei einem Siedler oder bei einem Anno, dass die Leute wirklich da leben und arbeiten und werkeln für dich. Also bis auf den Schmied, finde ich, ist da kein Leben drin. Wirkte immer komplett ausgestorben.
Ja, also es wirkt halt alles so nach Schema F irgendwie. Und also es gibt im Grunde nur eine Kreatur, die sich extrem von den anderen unterscheidet. Das ist der Vampir. Weil der Vampir, den kriegt man relativ spät im Spiel, ist sehr mächtig und den muss man im Grunde mit Gefangenen füttern, beziehungsweise der ernährt sich selber davon. Der geht dann halt ins Gefängnis und murkt sie dann da ab. Und wenn man jetzt keine Gefangenen hat, ne, also wenn man zum Beispiel wie ich spielt und mal so langsam behäbig vorwärts und kriegt dann doch mal einen Vampir, dann kann es einem passieren, dass der auf einmal anfängt, die eigenen Monster abzukrepeln, weil er halt Hunger hat. Ne? Also das sind so Sachen, das hat Dungeon Keeper 2 besser gemacht, weil da halt auch, da waren Kreaturen, die konnten mit anderen Kreaturen einfach nicht klarkommen. Und da musste man die auch räumlich einfach nachher trennen.
Ne? Genau, und das spielt nämlich hier auch keinen Unterschied, wie weit das Gefängnis jetzt von deiner Folterkammer weg ist oder die Bar oder die Schweine vom Schlafgemach, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Zumindest habe ich nichts gespürt, dass das irgendwie einen Unterschied macht, wie man die Räume positioniert. Und das ist halt einfach das Kernelement einfach, ja. Der Dungeon muss halt irgendwie in sich stimmig sein und das ist hier völlig egal. Du rotzt irgendwie die Räume hin und dann hast du mit den Räumen auch im Grunde nichts mehr zu tun. Sobald der Raum dann einmal steht, klar, ab und zu musst du halt gucken, gibt's noch genügend Schweine oder so, aber du musst nicht groß überlegen, wo du deine Räume hinmachst. Ein Stimmungsfaktor, der sehr, sehr positiv ist, finde ich, ist der Sprecher. Also der Originalsprecher, der Synchronsprecher aus den Dungeon Keeper Teilen, das ist echt ein Coup, den haben sie engagiert. Das heißt, der begrüßt dich schon und du bist halt sofort wieder im Dungeon Keeper Feeling drin. Viele von uns haben das wahrscheinlich damals auf Deutsch gespielt, aber wenn du es halt auf Englisch gespielt hast, erkennst du diese Stimme, diese prägnante Stimme von dem Horny, also nicht von dem Horny, von dem Mentor, von dem, wie heißt denn der, von dem Dungeon, ja, dein Gehilfe halt quasi, der dich begrüßt und dir alles erklärt, der dich auch durch das Tutorial bringt. der macht es wahnsinnig gut. Also der trägt schon sehr viel dazu bei, dass es sich dann doch am Ende halt wie ein Dungeon Keeper Spiel Fan Remake anfühlt und der sorgt für wahnsinnig viel Atmosphäre.
Ja, also der ist, also er hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen böser sein dürfen, aber
Richard Riddings heißt er.
Okay. Aber also ich fand den auch sehr gut. Ich wusste nicht, ich habe es natürlich auf Deutsch gespielt. Aber also wir müssen dazu sagen, War for the Overworld ist englisch vertont mit deutschen Untertiteln und das ganze Spiel ist dann halt auch auf Deutsch. Aber nee, also der sorgt schon für Stimmung, das muss man ganz klar sagen. Und es ist ein britisches Studium. Das heißt, es gibt auch britischen Humor. Der kommt nicht immer so gut rüber, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber die eine oder andere Szene fand ich dann schon ganz amüsant. Also alleine wenn deine Monster sich dann einmal das Geld dann abholen, sondern sagt er halt, time to pay your minions for all their hard work.
Genau, das ist
da unterton, als wenn die irgendwas geleistet hätten, ne?
Ja.
Und das ist schon, ja, da musste ich auch jedes Mal wieder schmunzeln, wenn ich denn das Geld hatte.
Also da sind schon ein paar nette Sprüche drin, das haben sie schon ganz gut eingefangen, aber er spricht halt alles gleich. Also da auf Dauer der über die 15 Kampagnen ist es halt, es nutzt sich halt auch ab. Und ich finde diese Story, die reden ja dann auch miteinander. Also er, dieser Mentor, der Richard Riddings, spricht ja dann auch mit den anderen Dungeon Mastern, die dann quasi in der KI gesteuert gegen dich spielen. Und da ist irgendwie so eine Pseudo-Story angedeutet. Und da habe ich dann aber irgendwie auch abgeschaltet, weil das ist so, die labern dann halt so rum und dann denkst du, ja, reden die immer noch irgendwie, wer jetzt hier den Größeren hat. Also das war auch so banal irgendwie, aber zumindest die Sprecher sind gut. Also für die Atmosphäre ist es zuträglich, aber ja, wie gesagt, bringt halt alles nichts, wenn das Spiel selber zu wenig Dungeon Keeper ist.
Wobei die Frage ist, also ich glaube, Dungeon Keeper 2 und 1 haben da im Endeffekt auch nicht mehr gebracht.
Nö.
Wenn man das braucht, also es wäre schön gewesen, wenn da mehr drin gewesen wäre. Und also was mir so ein bisschen gefehlt hat, wie ich jetzt Dungeon Keeper 2 nochmal angemacht habe, du hattest ja nach jeder Mission wurdest du halt mit einer kleinen Zwischensequenz belohnt und die war halt, die hat nichts mit dem Spiel oder mit der Mission an sich zu tun gehabt, sondern es war einfach witzig.
Ne? Ja.
Also wenn der Horny oder wer das dann war mit den Hühnern Nunchuck spielt oder sowas.
Das war geil. Also man kann sagen, wer mal wieder unbedingt so diesen Reiz spürt, mal wieder Dungeon Keeper zu spielen. Man kann Dungeon Keeper 2 und 1 auf GOG.com recht günstig schießen und sich da auch gut nochmal mit beschäftigen. Ich weiß nicht, hast du es wahrscheinlich auch von GOG.com oder hattest du es noch auf Diskette? Oder?
Ich habe es noch tatsächlich beide noch im Schrank stehen.
Aber kann man es problemlos noch spielen in Windows?
Okay, ja, das habe ich gar nicht erst probiert, weil ich habe sie bei Zeiten dann tatsächlich mal bei GOG geholt. Das Problem bei GOG ist halt, es ist komplett auf Englisch. Wenn man findig ist, kriegt man auch einen Patch auf Deutsch.
Also ich weiß halt nicht, ob die Originalversionen jetzt ohne DOSBox und Co. so problemlos laufen, aber wie gesagt, GOG.com macht das ja so, patchen die Sachen ja so, dass man sie einfach direkt starten kann aus dem Client. Kann man immer noch gut spielen, finde ich. Dungeon Keeper 2 würde ich auch empfehlen, da mal wieder reinzugucken. Aber wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt schon so oft gespielt, ich will einfach mal was Neues, dann kann man War for the Overworld schon wirklich ein paar Stunden abfeiern und genießen. Mit diesen Einschränkungen halt eben, dass diese Kampagne nicht so ganz die Erwartungen erfüllt, aber für ein paar Stunden hat man auf jeden Fall wieder dieses heimelige, oh geil, Dungeon bauen. Und wenn man sich anders als wir beide mit diesem Sandbox-Modus...
Sag doch mal, wie lange hast du jetzt gebraucht? Was hattest du gesagt?
Wie lange ich durch, bis ich durch war?
Ja.
Also es sind 15 Kampagnen und
du meinst,
naja, so eine Stunde. 15 Missionen, genau. Also
15 und man ist da schon, Kampagnen arbeiten sie noch.
Ja, genau. Also man ist da schon eine Stunde, würde ich sagen, pro Mission locker beschäftigt. Am Anfang halt ein bisschen kürzer, am Ende ein bisschen länger. Also ich würde es mal so sagen, im Schnitt 15 Stunden, dann ist man damit durch, oder?
Okay, ja. Also ich denke auch so für die erste Kampagne werde ich auch so ungefähr 15 Stunden. Also ich bin jetzt mit der zweiten Kampagne, die ich da gespielt habe, glaube ich, auf 22 Stunden oder sowas gekommen. Ja, da ist man schon ordentlich beschäftigt. Vielleicht hätten sie sich selber einen Gefallen getan, wenn sie die Mission ein bisschen kürzer gehalten hätten.
Ja. Ja, gerade weil, wenn man dann halt so eine Mission hat, wo man zum Beispiel gar keinen Dungeon baut, sowas gibt's auch, dass man einfach so als RTS da durchläuft und immer wieder Flagge setzt und eine Tür nach der anderen schrottet. Da habe ich danach auch gedacht, na, die hätte ich jetzt echt nicht gebraucht, die Mission. Also deswegen spiele ich keinen Dungeon Keeper, um jetzt dann ein schlechtes RTS zu spielen. Das ist als Abwechslungsidee ja ganz gut. Also es gibt wirklich abwechslungsreiche Missionen, eben sowas, dass du dann einen anderen Dungeon raidest quasi indirekt oder dass du auch mal sagst, hier ist mein Dungeon, aber da hinten sind zwei Portale und du musst die davon abhalten, dass die von Portal 1 zu Portal 2 kommen und dann kannst du da halt, musst du dich erst darüber buddeln und dann dort lauter Fallen aufbauen. Es ist schon sehr abwechslungsreich, aber es ist halt nicht so diese Essenz von Dungeon Keeper fängt halt einfach nicht gut ein. Das ist mein Problem.
Ja gut, ich denke mal, da ist einfach, die kommen aus der Modding-Szene und die wollen halt zeigen, was sie drauf haben, ne? Und das sind halt so, wo sie sagen so, hier, das kann man damit auch machen, ne? Mhm. Wobei gerade bei der Mission dachte ich dann auch so, ach, immer habt ihr die ganze Zeit Hunger, alle 5 Minuten. Ich will gerade den Dungeon angreifen und dann sagt irgendwer, ich habe jetzt mal wieder Hunger hier, ne? Und man ist gerade am Kämpfen und da die Mission geht dann auch irgendwie eine Stunde und keiner sagt irgendwas, keiner.
Das ist ein bisschen inkonsequent, ja. Also gut, und wer Multiplayer mag, hast du den mal ausprobiert? Nee, oder?
Nee, gar nicht. Da bin ich ganz bei dir.
Echt viel, also eigentlich viel zu entdecken. Ja. Reizt mich überhaupt nicht. Gut, also eingeschränkt empfehlbar für Leute, die das mal wieder anschauen wollen, aber nicht uneingeschränkt. Also man muss schon wissen, auf was man sich da einlässt und dass es wirklich aus dieser Fanszene herauskommt. Dafür ist es wirklich ganz okay geworden, aber weit davon entfernt, so meinen Hunger nach einem richtigen Dungeon Keeper zu stillen. Und ich warte weiter auf Dungeon Keeper 3. Vielleicht kommt's ja eines Tages noch.
Ja, wobei, also ich glaube schon, wer Dungeon Keeper 2 mochte und einfach mal wieder das spielen will, er greift zu. Also es ist nicht perfekt, es hat wirklich viele Ecken und Kanten und da könnte man jetzt noch etliches aufzählen, aber es macht einfach wieder Spaß, seinen Dungeon hochzuziehen. Das muss man sagen.
Ja, absolut. Man kann sich dem Reiz nicht komplett entziehen, da gebe ich dir absolut recht, ja. Aber es gibt keine 120% von mir.
Was?
Nein. Dafür war ich dann doch ein bisschen zu pissig bei manchen Missionen. Die haben mir dann einfach nicht das gegeben, was ich gerne gehabt hätte. Aber naja. Gut. Hast du noch was? Ich glaube, wir haben alles ausführlich beschrieben, oder?
Ja, also was wir noch sagen sollten, es gibt's für Windows, für Linux, für Mac. Mhm. User gibt's das auch. Ja, ansonsten haben wir den.
Ja, und ist auch für echt schwachere Rechner gut zu empfehlen. Also man braucht jetzt nicht den High-End-Rechner.
Oh, da muss ich allerdings sagen, also bei mir hat's zum Ende der teilweise von den Missionen doch ein bisschen angefangen zu ruckeln und teilweise auch sehr. Und also mein Rechner ist nicht mehr der neueste, aber so ganz alt ist er dann auch nicht. Aber ich denke mal, das ist dann einfach dem Aufkommen der Monster geschuldet, die ich meinem Gegner entgegengeworfen habe.
Ja, das stimmt. Wenn da viel los ist, dann kann das natürlich schon ein bisschen leichter ziehen. Ja. Aber es ist kein grafisches Wunderwerk. Also es sieht leider nicht so gut aus, wie man es gerne hätte. Es ist halt dieser nostalgische Flair, der drin ist, aber es ist jetzt kein wunderschönes Spiel.
Das ist richtig.
Ja. Gut, dann danke ich dir für diese Eindrücke, auf dass wir uns vielleicht unterhalten, wenn Dungeon Keeper 3 mal rauskommt, aber ganz ehrlich, ich glaube, EA hat die Marke zu Grabe gelegt. Ich glaube, da kommt nichts mehr.
Ja, da bin ich mir, also alleine nach dem Mobile-Desaster, was sie da gemacht haben, ich denke mal, da gibt es andere Projekte und dafür gibt es einfach nicht genügend Leute, die das Spiel einfach, denke ich mal, kaufen wollen. Also kurz noch gesagt, also War for the Overworld hat eine sehr rege Community. Ich war da auf der Seite, da sind im Discord immer so 200, 300 Leute Minimum. Also da tut sich auch noch ein bisschen was, so ist es nicht.
Ja. Genau, und die haben wirklich diesen Support aufrechterhalten, dieses Studio. Da haben sie jetzt angekündigt, der Patch 2.0 wird dann der letzte sein. Haben sie dann wirklich gesagt, damit ist das Spiel dann wirklich auch abgeschlossen. Da soll noch eine kleine Überraschung kommen fürs Spiel, also nochmal irgendwie ein neues Feature. Alles kostenlos. Es gibt natürlich ein paar kleine DLCs, haben wir ja schon angesprochen. Kostet als Gesamtpaket irgendwie 30 €, glaube ich. Dann hat man die Anniversary Collection und da ist dann alles drin. Und dann haben sie auch gesagt, dann kümmern sie sich um ein neues Spiel. Also bin mal gespannt, was das Studio als nächstes machen wird, ob es auch in diesem Genre bleibt, irgendwie sowas in der Art, oder ob es was völlig anderes wird. Aber da bin ich mal gespannt und ich finde es aber cool, dass sie eben aus so einem Hobbyprojekt, aus so einer Modding-Community jetzt ein richtiges Spielestudio geworden ist und sich das wohl auch für die gerechnet hat, mit diesem War for the Overworld, dass sie da weitermachen können und ein nächstes Spiel entwickeln können. Bin gespannt.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall mal auf die Seite zu gehen. Gerade für Entwickler, die haben halt auch schöne Beiträge da niedergeschrieben, wie die Entwicklung abgelaufen ist und was sie für Fehler am Anfang gemacht haben und wie man sich allgemein gegenüber seiner Community verhalten sollte. Das fand ich extrem beeindruckend und das sind verdammt coole Säue, muss ich einfach so sagen. Ja.
Genau. Also Respekt überhaupt, die sich diesem Thema anzunehmen, weil so ein Fanliebling umzusetzen, das ist immer auch sehr schwierig. Sieht man ja
auch. Ja, und vor allen Dingen dann ein Spiel, was so abgewatscht wurde zunächst, dann einfach dran zu bleiben und sich nochmal reinzuhängen. Also da gehört schon einiges zu.
Kleine Anekdote, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du gelesen hast, dass der miserable Release von dem Mobile Game zu mehr Verkäufen geführt hat. Das finde ich noch ganz witzig.
Ja, ja, also nachdem dieses Dungeon Keeper von Mobile rausgekommen ist, haben sich wohl viele Leute einfach gedacht, das ist scheiße, aber ich will Dungeon Keeper wieder haben und haben sich dann wohl umgeguckt und sind dann auf das Spiel gestoßen und dann sind die Verkäufe also exorbitant angestiegen, noch höher gestiegen als vorher beim Steam Sale. Also sieht man auch sehr die witzig. Grafik. Ist sehr interessant, aber wahrscheinlich einzigartig.
Ja, ist ja selten, dass man ein Spiel hat und der Originalinhaber die Lizenzen eine Schrottversion rausbringt. Das ist once in a lifetime, genau.
Ja, ja, genau.
Also. Wunderbar, also wer mehr sich mit dir über War for the Overworld unterhalten möchte, der schaut einfach mal bei unserem Discord vorbei. Da bist du als keiner einer unterwegs. Da kann man dir natürlich auch Feedback geben zu deiner Podcast-Folge hier. Danke fürs Mitmachen und wir hören uns morgen wieder an gewohnter Stelle. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dass wir weiterhin fleißig podcasten können, dann schaut doch mal bei patreon.com vorbei /insertmoin. Da könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen. Und das nächste Stretch Goal steht auch in greifbarer Nähe, dann gibt's mehr Hidden Games Folgen von Micha für alle Patreons. Also schaut doch da mal vorbei, wir würden uns freuen. Danke Marcel und bis zum nächsten Mal. Tschüss.